ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Er kennt das Übernachten auf fremden Sofas wie kein anderer. Der Journalist und Autor Stefan Orth ist nämlich seit vielen Jahren bekennender Couchsurfer und er hat auf diese Weise Saudi-Arabien, China, den Iran und Russland bereist. Nun war er unterwegs durch die Ukraine und sein Buch heißt demzufolge Couchsurfing in der Ukraine. Herzlich willkommen, Stefan Orth.
Hallo, freue mich sehr.
Weil du im September 2022 schon mal unser Sommergast warst und wir uns seitdem auch schon ein paar Mal geschrieben haben, werden wir uns duzen. Und dein Unternehmen war ja keine Abenteuerreise eines Hasardeurs nach dem Motto, ich fahre mal in Kriegsgebiete und erzeuge damit mediale Aufmerksamkeit. Der Hintergrund ist, dass du ja auch eine sehr persönliche Beziehung zur Ukraine hast, das Land schon vorher kanntest, auch weil deine Freundin Julia Ukrainerin ist und auch nach wie vor für eine internationale Organisation arbeitet. Als du deine Anfragen auf der Couchsurfing-Plattform gestellt hast, da kam ja von Volodymyr aus Odessa eine ganz originelle Antwort. Wie lautete die?
Er meinte zu mir, die Deutschen haben 1 Million Ukrainer aufgenommen, da können ein paar Ukrainer auch mal einen Deutschen aufnehmen. Und tatsächlich hatte ich am Anfang große Zweifel, ob Reisen als Couchsurfer das Richtige ist in dieser Art von Ausnahmesituation, ob das nicht pietätlos ist oder irgendwie falsch. Aber solche Antworten, ich habe ein paar Leute angeschrieben und mal so vorsichtig nachgefragt, solche Antworten haben mir Mut gemacht und gesagt, okay, das kann man tatsächlich machen. Die Leute laden mich freiwillig ein, also erzählen wir die Geschichte.
Was du alles erlebt hast beim Couchsurfing in der Ukraine, darüber sprechen wir in der Gesprächszeit, zu der sie Katrin Krämer sehr herzlich begrüßt.
Thank you.
Stefan Orth hat sich im April 2023 zu einer neuen Couchsurfing-Tour aufgemacht, die ihn diesmal in die Ukraine geführt hat. Im Couchsurfing bist du ja seit vielen Jahren gut trainiert. Du kennst alle Vor- und alle Nachteile dieser Reiseart erstmal nochmal grundsätzlich. Welche sind das denn?
Also das Tolle für mich ist, dass man mitten reinkommt in den Alltag, viel Zeit mit den Einheimischen verbringt, mit ganz normalen Leuten, mit ihnen den Alltag teilt und so einen sehr präzisen Eindruck davon kriegt, wie ein Land funktioniert am Ende. Und es ist ein Austausch von Zeit und Neugier. Es geht nicht um irgendwelche kommerziellen Interessen, wie das sonst im Tourismus eben meistens üblich ist. Und das macht es für mich aus. Und natürlich kann man toll auch drüber schreiben, weil man wahnsinnig interessante Leute trifft und Leute, die eben sonst nicht so in den Medien auftauchen. Nachteil ist natürlich, dass nicht immer der größte Komfort geboten ist. Man muss sehen, was einen da erwartet und sich mit allem arrangieren. Aber gerade das finde ich auch besonders spannend.
Eigentlich hättest du dir auch ein ganz anderes Coverfoto auf deinem Buch vorstellen können, nämlich mit Schutzweste und Helm. Warum ist daraus nichts geworden?
Ja, das habe ich scherzhaft zu einem Fotografen gesagt, mit dem ich 3 Tage unterwegs war. Wir hatten Weste und Helm dabei bei einer Fahrt an die Front im Osten. Also wir waren sehr nah an der Front unterwegs in diesen 3 Tagen und haben aber vergessen, ein Foto von mir mit dieser Ausrüstung zu machen. Und am letzten Tag habe ich ihn gebeten, ob er das nicht irgendwie noch nachstellen kann. Aber er hat sich geweigert, was ich sehr sympathisch fand. Und ich finde auch diese Art von Darstellung nicht passend zu dieser Art von Projekt, weil es geht um eine Reise mit dem Rucksack als einfacher Mensch zu den ganz normalen Menschen. Es geht eben nicht um diese Kriegsreporter-Pose.
Ja, ich finde, das hätte auch gar nicht zu dir gepasst. So ein Typ bist du eigentlich nicht. Stattdessen, und das wiederum passt sehr gut, sehen wir dich auf einer Mauer sitzen, auf der ein echter Banksy zu sehen ist. Was ist das für ein Bild?
Ja, das ist ein ganz tolles Street-Art-Bild, das sich mitten in Kiew befindet, auf dem Maidan. Auf einer Betonmauer sind 2 Kinder abgebildet, die zusammen mit einer Panzersperre, die davor liegt, eine Szene ergeben, die aussieht, als wären sie auf einer Wippe dort. Also der Künstler hat dieses kriegerische Element genommen und daraus etwas Verspieltes, Schönes, Alltägliches gemacht. Und das ist total bewegend, das dort zu sehen, obwohl das ganz versteckt ist inzwischen. Also man läuft leicht dran vorbei, wenn man nicht genau weiß, wo sich das befindet.
Ein Buch zu schreiben über ein Land und die Menschen im Krieg, hattest du da eigentlich auch moralische Bedenken oder dich mal als Voyeur gefühlt?
Also ich hatte vorher sehr große Bedenken, hinzufahren und da als Couchsurfer unterwegs zu sein, um Gastfreundschaft zu bitten, wenn die Leute wirklich die größten Krisen ihres Lebens durchmachen. Voyeuristisch fühlte sich das eigentlich nie an, weil ich einfach drin war im Alltag, 2, 3 Tage mit Leuten verbracht habe und man einfach so auf Augenhöhe war. Das Gefühl kam eigentlich nicht auf. Es war eher immer die Frage, wie kann ich vielleicht auch ein bisschen helfen, was kann ich zurückgeben? Wie kann ich ein besonders guter Gast sein? Ich habe immer wieder natürlich Leute zum Essen eingeladen, für sie eingekauft, gefragt, welche Hilfsorganisationen sie selber gern unterstützen würden. Und das war natürlich etwas anders als bei sonstigen Reisen, dass ich mir in der Hinsicht da mehr Mühe gegeben habe.
Ja, vor allem war ja dein Antrieb, wenn ich dich da richtig verstanden habe, die Geschichten der Menschen zu erzählen, die du triffst, auch damit wir uns, die wir das dann hier lesen können, nicht abwenden, weil uns ja die Kriegsnachrichten aus der Ukraine irgendwie langsam schon ermüdet haben, so scheint es manchmal.
Das war tatsächlich der Auslöser für dieses Buch oder einer der Auslöser, warum ich das schreiben wollte. Ich habe gerade so Anfang 2023 schon gespürt, dass die Aufmerksamkeit etwas nachlässt für das Thema. Natürlich sind die Menschen so, sie wollen nicht ständig sich fokussieren auf dieses fürchterlich negative Kriegsthema, was ich bestens verstehen kann. Aber es ist nun mal eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, außenpolitisch das wichtigste Thema. Es geht bei diesem Krieg um die Zukunft der Weltordnung. Und es ist natürlich eine fürchterliche Tragödie für die Ukraine, wo man nicht wegschauen darf. Und deswegen fand ich es ganz wichtig, dieses Buch zu machen. Und es gibt natürlich auch viel Fehlinformation dazu. Auch da muss man entgegenwirken, einfach mal einen Blick von vor Ort zeigen, der immer ganz anders gewichten kann, anders zeigen kann, wie die Verhältnisse wirklich sind. Wir kriegen hier, wenn wir zu Hause im Internet uns Informationen holen, kriegen wir interessante Fakten, aber die Einordnung ist oft nicht so einfach. Ein einzelnes Foto kann uns irgendeine Interpretation abverlangen, die aber vielleicht nicht ganz zutrifft. Und wenn man vor Ort ist, über 8 Monate habe ich in dem Land verbracht, seit der Krieg begonnen hat. Wenn man dort ist, kann man Dinge sehr viel besser einordnen und gerade so diese Gewichtungen vornehmen.
Man muss aber auch sagen, der dramatische Hintergrund, warum das mit dem Couchsurfing dann klappte, war manchmal, dass ein Bett frei war, auf dem du genächtigt hast, weil der ursprüngliche Besitzer oder Bewohner gerade im Kriegseinsatz war. Zum Beispiel war das der Fall in Lviv, weil Ljubimirs Bruder gerade im Armeekrankenhaus war.
Genau, da war ein Zimmer, wo die ganze Wand mit Kunstwerken bedeckt war. Also der war Maler oder sehr begeisterter Künstler, hat da Saurierbilder und so Heldenfiguren gemalt. Also wie so eine Traumwelt eines Teenagers quasi, der sich da so diese Vorbilder selber malt oder Symbole von Stärke. Und dieser Mensch ist dann in den Krieg gezogen. Nach 4 Tagen hat er sich den Arm schwer verletzt, wurde sofort wieder rausgeholt aus Bachmut, wird wahrscheinlich seinen halben Arm verlieren deswegen. Und das war da gerade erst passiert und die ganze Familie war ziemlich in Aufruhr deswegen. Und das ist natürlich dann sehr eigenartig, in diesem Bett sozusagen zu schlafen, in diesem Zimmer zu sein.
Ja, und es gibt unendlich schlimme Geschichten und berührende Schicksale, von denen du erzählst. Von einigen werden wir noch hören. Aber vielen Ukrainern ist der Humor trotzdem nicht verloren gegangen. In welchen Situationen hast du das erlebt?
Das merkt man immer wieder und das ist wirklich auch eine Überlebensstrategie. Also Memes spielen eine ganz große Rolle. Gerade hat mir Julia noch ein Meme geschickt aus Kiew. Zum Beispiel zurzeit sind ja die Stromausfälle ein Riesenthema. Und das geht so, 2021, du planst eine Reise ins Ausland. 2024, du planst eine Reise im Aufzug. Und das trifft wirklich ganz genau, was los ist. Täglich sind teilweise nur 4 bis 6 Stunden Elektrizität verfügbar und dementsprechend muss man sein ganzes Leben darauf anpassen. Und da hilft wirklich manchmal nur noch Humor und das ist so wichtig. Alle Arten von Ablenkung und Geschichten, die einen irgendwie rausholen aus dieser schwierigen Realität, helfen ja da sehr.
Also man plant das Leben im Aufzug, weil man eben hofft, dass bald der Fahrstuhl wieder geht. Da muss man dann lange drauf warten. Sowas in der Richtung ist das gemeint, glaube ich. Ne?
Ja, weil man einfach weiß, es gibt nur, man hat halt morgens immer online die Angabe, zu welchen Zeiten Elektrizität zur Verfügung sein wird. Und dann weiß man, dass man nur dann mit dem Aufzug fahren kann. Sonst bleibt ja man stecken oder sonst fährt er natürlich auch gar nicht.
Und vielleicht einfach nochmal kurz zur Erklärung. Memes, das sind halt so Bildchen im Internet, also die man postet, die man verschickt.
Genau.
Ja, aber besonders den Bewohnern von Odessa sagt man einen ganz besonderen Humor nach und du hast ja auch einen Lieblingswitz, der mit der Stadt zu tun hat.
Ja, der geht so. Ein Russe ruft seinen Verwandten in Odessa an und fragt, ob er jetzt auch einer dieser ukrainischen Nazis geworden sei. Und die Antwort darauf ist ja, natürlich und alle anderen in meiner Synagoge auch.
Ja, und wann dir nicht so sehr zum Lachen zumute war, darüber reden wir gleich.
Thank you.
Reisen, sagte unser Gast mal, sei sein perfekter Aggregatzustand. Der Journalist und Autor Stefan Orth war deswegen in aller Welt unterwegs und dabei hat er sich in der Regel nicht einfach so in Hotels einquartiert, sondern bei völlig unbekannten Menschen, die ihm eine Übernachtungsmöglichkeit angeboten haben. Über Couchsurfing in der Ukraine sprechen wir heute, denn das hat er 2023 für viele Monate gemacht. Du warst ja aber zum ersten Mal nicht ununterbrochen unterwegs, sondern du hattest dein Basisquartier in Kiew, bist dann von dort immer losgezogen. Warum hast du dir das so organisiert?
Weil meine Freundin in Kiew wohnt und das einfach meine Basis war einerseits, aber andererseits war es auch eine sehr anstrengende Reise. Also nach 5 bis 6 Tagen unterwegs war es extrem gut, dann wieder zurückzukommen und sich ein bisschen auszuruhen, wenn man davon in Kiew sprechen kann, wo es natürlich auch ständig Raketenalarme gibt, Luftalarme gibt. Aber das war so ein Rhythmus, der dann ganz gut war. Ich glaube, 2-3 Monate am Stück einfach nur herumzureisen von einem Gastgeber zum nächsten, das wäre für mich wirklich konditionell nicht möglich gewesen, weil das einfach so aufreibend ist, auch mental, auch psychologisch, was man da die ganze Zeit mitbekommt. Man braucht einfach diese Unterbrechung.
Ja, vor allem, weil man ja auch in ständiger Alarmbereitschaft ist, kann man sich an Sirenengeheul eigentlich gewöhnen. Ja, aber ihr habt euch bei nächtlichem Alarm auch schon mal ins Bad begeben müssen. Warum ist es denn da besonders sicher gewesen?
Man versucht, so weit wie möglich vom Fenster zu sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Rakete die Wohnung direkt trifft, ist relativ gering. Da hofft man einfach drauf, dass das nicht passiert, aber eine Detonation, selbst in 100 Meter Entfernung, würde das Glas des Fensters kaputt machen und die Splitter werden dann gefährlich. Und deswegen guckt man, dass man in den Raum geht, wo man am weitesten weg ist von allen Fenstern.
Außer den vielen Erlebnissen, die du in deinem Buch beschreibst, gibt es auch alphabetisch geordnete Begriffe in jedem Kapitel. Ein Ukraine-Verständnis-ABC sozusagen oder ein ukrainisches Fun-Fact-ABC. Und unter F, da findet man zum Beispiel Frau Ribbentrop. Und das ist in Lviv eine spezielle Biermarke. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist eine Biermarke, die Angela Merkel zeigt auf dem Etikett. Und die Geschichte dahinter ist, dass es ja im Zweiten Weltkrieg den Molotow-Ribbentrop-Pakt gab zwischen Russland und Deutschland. Die vereinbarten, wer welche Teile Osteuropas erobern kann. Und dementsprechend ist Frau Ribbentrop dann eine Anspielung darauf, auf eine viel zu starke Russland-Ausrichtung der Merkel-Regierung, die man in der Ukraine schon viel länger wahrgenommen hat als das, was sie ist, als sehr problematisch, nämlich während bei uns eigentlich erst mit Februar 2022 klar wurde, dass wir beim Thema Russland vollkommen in eine falsche Richtung gegangen waren über viele Jahre hinweg.
Du hast ja auch mitbekommen, was sich in russisch-ukrainischen Familien abspielt. Wenn ein Teil in Russland lebt und der Putin-Propaganda glaubt, in Kharkiv hast du zum Beispiel Viktoria getroffen, die erlebt diese Zerrissenheit, weil ihre Mutter zombifiziert ist, wie sie sagt. Was bedeutet das?
Das ist ein gängiger Begriff für Menschen in Russland oder auch woanders, die 1:1 der russischen Propaganda glauben und einfach völlig die Ebene der Realität verlassen haben, was die Ukraine angeht. Und bei Viktoria war es so, ihre Mutter ist in Russland und die glaubt ihr nicht, was sie aus Kharkiv erzählt. Sie hat ihr einmal ein Foto geschickt von einer völlig verwüsteten Stadt, von zerstörten Gebäuden, hat das ihrer Mutter geschickt. Die Mutter meinte nur, das ist gefotoshoppt, das ist nicht echt. Aber es war ein Foto aus dem Handy der eigenen Tochter, was die eigenhändig gemacht hatte. Und die Mutter glaubt eher den Fernsehbildern, die sie im eigenen Land sieht, als ihre eigenen Verwandten. Und das ist unfassbar. Aber ja, so weit ist diese Gehirnwäsche gekommen und so gut funktioniert das.
In Kharkiv hattest du ja bei Svetlana gewohnt, eine Englischlehrerin. Kharkiv ist mit 1,4 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt, gelegen im Nordosten des Landes. Warum hat sie dich denn als Fremden, als Deutschen eingeladen, bei sich zu übernachten? Einfach so aus Neugierde?
Also die war tatsächlich jemand, der ständig gerne Gäste hat und wirklich sehr viele Leute bei sich unterbringt, selbst jetzt in diesen Zeiten, die einfach große Freude im Kontakt mit Menschen hat, glaube ich, die auch in ihrer Stadt ständig irgendwelche Meetings organisiert mit ihrer Englischgruppe, dass man sich trifft, Rundgänge macht, auf Englisch kommuniziert und Konversation übt und einfach ein sehr, sehr sozialer Mensch, würde ich sagen. Mhm. Und wir haben viel die Stadt erkundet, haben auch die sehr zerstörten Regionen gesehen und was was sie erlebt hat, das war noch erheblich heftiger als das, was die Leute in Kiew erleben, weil Kharkiv einfach noch viel stärker betroffen ist von den Angriffen.
Und vor allem hat Kharkiv ja traurige Berühmtheit erlangt, weil die Stadt so stark angegriffen wurde, dass, wie auch in anderen Großstädten, die Menschen in die U-Bahn-Schächte umgezogen sind. Ist davon noch irgendwas zu sehen?
Ja, da gibt es eine Station vor allem, die sehr bewegend ist, wo Kunstwerke an der Wand hängen von Kindern. Sehr große Kunstwerke, 2, 3, 4 Meter hoch, von Helfern in diesem Krieg. Also von Krankenschwestern, von Soldaten, von Freiwilligen. So sehr spezielle Figuren mit sehr großen Augen, gezeichnet eben von diesen Kindern, die beschäftigt wurden damit. Also sie haben teilweise mehrere Wochen in der U-Bahn gelebt und da hat dann ein Kunstprojekt dort beschlossen, dass sie als eine Art Beschäftigungstherapie diese Bilder zusammen mit den Kindern macht. Und das ist wahnsinnig bewegend, die jetzt zu sehen.
Von ukrainischen Bushaltestellen weiß ich, dass die oft sehr aufwendig bemalt und gestaltet sind. Was ist denn sonst typisch für die ukrainischen U-Bahn-Stationen?
Ja, manche sind ziemlich palastähnlich gemacht von der Architektur, also sehr prächtig, auch in Kiew. In Kiew gibt es die zweittiefste U-Bahn-Station der Welt, das ist auch toll, 105,5 Meter tief ist Arsenalna. Nur in China gibt es seit 2 Jahren eine Station, die noch tiefer ist. Und in Kharkiv sehen die Stationen aus wie Raumstationen aus Filmen der 60er Jahre, also ganz, ganz faszinierende Architektur.
Du hast dich viel durch die Städte bewegt, natürlich mit U-Bahnen, aber auch mit dem Zug bist du durchs Land gefahren oder mit dem Auto hast du dich durch die Ukraine bewegt und du warst oft auch als Helfer im Einsatz oder hast erlebt, wie Hilfe organisiert wird. Als Couchsurfer in der Ukraine, Stefan Ort ist 2023 ein Dreivierteljahr lang auf diese Weise unterwegs gewesen. Wir waren ja eben schon in Charkiw, da warst du Gast von Svetlana und da hast du auch einen Japaner in besonderer Mission kennengelernt. Warum lebt Tsuhiko, falls ich ihn richtig ausspreche, mit seinen 75 Jahren in Charkiw?
Ja, das ist ein ganz toller Typ. Fumi ist der Vorname, Tsuhiko ist der Nachname, glaube ich. Und er hat in dieser Zeit, als sehr viele Leute in den U-Bahn-Stationen lebten, hat er dort Nahrung beschafft und irgendwie die Leute versorgt mit Lebensmitteln, Spenden gesammelt dafür. Einfach so ein einfacher Typ, 75 Jahre alt, der da entschließt, jeden Tag zu helfen. Inzwischen hat er ein Restaurant, in dem er auch kostenlos Mahlzeiten anbietet, jeden Tag hunderte Menschen da versorgt. Also ein wahnsinnig inspirierender Typ. Spricht ganz simples Englisch und sagt irgendwie, I'm not UNICEF, I'm just a simple man and I help. Und es ist total krass. Und das sind so Momente, wo man wirklich große Hoffnung schöpft und wo man sieht, es gibt Initiativen von Menschen, die was Gutes tun und es entsteht auch was Positives in solchen schrecklichen Momenten.
Und warum sind McDonald's-Schilder Anzeichen dafür, dass es in einer Stadt relativ sicher ist?
Man muss tatsächlich einfach sehen, ob ein McDonald's geöffnet ist oder nicht, um zu wissen, dass die Stadt einigermaßen sicher ist im Moment. Also am Anfang, im Februar 2022, hat McDonald's alle Filialen geschlossen, dann so ein paar Monate später wieder angefangen zu eröffnen und das ist richtig symbolisch. Also die Leute wissen auch, wenn das wieder aufmacht, dann ist es hier so halbwegs normal. Das wird dann richtig gefeiert. Und andererseits, wenn man einen geschlossenen McDonald's sieht, dann weiß man, dass es hier doch relativ ernst ist gerade.
Ja, und in Poltawa, das ist so südlich von Charkiw gelegen, da gibt es einen McDonald's, zum Glück kann man sagen. Da gibt es aber auch interessanterweise ein Denkmal für Teigtaschen, Haluschki. Warum das?
Das ist einfach die lokale Spezialität, eine besondere Art von Teigtaschen, die anders zubereitet sind als im Rest des Landes und tatsächlich sehr gut schmecken. Und da hat man dann ein überlebensgroßes Denkmal für Teigtaschen errichtet.
Verrückt. Und wie erklärt man auf Ukrainisch, dass in der westeuropäischen Küche viel zu wenig Sauerrahm verwendet wird?
Das versteht man in der Ukraine nicht. Und wenn man länger durch die Ukraine reist, dann versteht man es eigentlich auch nicht. Und zu fast jedem Gericht gehört ein bisschen Smetana. Und das verbessert eigentlich immer den Geschmack.
Ja. Mit deiner ukrainischen Freundin Julia unterhältst du dich wahrscheinlich hauptsächlich noch immer auf Englisch, nehme ich an. Wie war das unterwegs? Also wie steht es mittlerweile um deine Ukrainischkenntnisse?
Ja, ich versuche es zu verbessern. Ich kann ein paar einfache Sätze, ein bisschen Smalltalk geht schon. Ich kann sagen, Japis Menek, Janapisav, Knihu pro Ukraino, was ungefähr bedeutet, dass ich Schriftsteller bin und ein Buch über die Ukraine geschrieben habe. Aber ich will noch sehr viel mehr üben und da besser werden. Aber ich fand es auch wichtig, Ukrainisch zu lernen auf dieser Reise und nicht Russisch, weil Sprache eben auch eine sehr symbolische, wichtige Bedeutung dort hat.
Ja, du warst ja in Poltawa unterwegs mit Ihor. Der arbeitet als Journalist für eine französische Nachrichtenagentur. Du warst mit ihm auf Straßen unterwegs, die in auch ziemlich schwierigem Zustand sind. Die Bahn, heißt es, ist in der Ukraine doch ziemlich viel moderner, auch grundsätzlich komfortabler als in Deutschland?
Also komfortabler als in Deutschland würde ich nicht unbedingt sagen, aber pünktlicher ist sie auf jeden Fall, selbst in Kriegszeiten.
Nimm
das unfassbar. Nimm das, Deutsche Bahn. Es ist unglaublich, was diese Bahngesellschaft leistet. Die Mitarbeiter werden zu Recht als Helden gefeiert dort. Und gerade dieses Nachtzugsystem ist wirklich sehr, sehr gut ausgebaut. Ins ganze Land kann man eben in Nachtzügen fahren. Die Straßen dagegen sind eine Herausforderung. Also viele Schlaglöcher, gerade so im ländlichen Bereich. Und einer hat es mir so erklärt, dass die Polizei halt schaut, ob jemand Schlangenlinien fährt oder gerade, um zu sehen, ob der betrunken ist. Und wenn jemand Schlangenlinien fährt, dann ist er wahrscheinlich nüchtern. Also das zum Zustand der Straße und zur Zahl der Löcher, die man da manchmal vorfindet.
Verrückte Sache. Mit Paulina warst du unterwegs in Saporischschja. Das ist nun schon ziemlich weit Richtung Ostfront. Traurige Bekanntheit hat die Stadt wegen des wochenlangen Beschusses erlangt, als Russlands Armee das AKW, übrigens das größte in Europa, so unter Feuer nahm, dass es gebrannt hat, der Strom ausfiel. Die Angst vor einem Super-GAU wuchs natürlich, auch bei uns. Paulina, die hier lebt, die sagt trotzdem, man kann nicht 24 Stunden lang am Tag Angst haben. Du warst ja mit ihr unterwegs, weil sie wie viele andere Ukrainer auch für den Freiwilligendienst arbeitet. Du hast sie auf einer Fahrt begleitet, an deren Ende dann eine Übergabe von Hilfsgütern stand. Was habt ihr da und zu welchem Zweck wohin gebracht?
Also wir haben einfach ein Auto vollgeladen mit Sachen, also mit Lebensmitteln, Decken, Medikamenten, alles, was gerade in einem Dorf sehr nah an der Front, also 4 Kilometer von der Front entfernt, gebraucht wurde. Und sie hilft da sehr viel. Sie arbeitet auch bei medizinischen Evakuierungen mit, was ein wirklich knallharter Job ist, wo man im Krankenwagen halt an die Front fährt, verletzte Soldaten rausholt und versucht, die irgendwie zu versorgen. Also vom ersten Tag dieses großen Krieges an, hat sie da wirklich mitgearbeitet, direkt sich freiwillig engagiert, eine wirklich faszinierende Frau und ich war tief beeindruckt von dem, wie sie da 100% einfach gibt, um etwas zu helfen.
Ja, du hattest nicht so ein gutes Gefühl bei dem Unternehmen, hättest am liebsten Rückzieher gemacht, aber das kann man dann ja in dieser Situation auch schlecht.
Ja, sie hatte von einem Freund ein Auto ausgeliehen. Sie selber hatte keinen Führerschein, deswegen war es wichtig, dass ich eben fahre. Und das Auto war in einem absolut desolaten Zustand. Also ein uraltes Ding mit etwa 50 Einschusslöchern in der Karosserie, die notdürftig mit Klebeband geflickt waren. Das Ding sah echt fürchterlich aus. Und sie meinte aber, die Freunde hätten gesagt, das fährt schon noch und das geht irgendwie. Und irgendwie war es dann auch eine Lehre, was einem sagt, okay, wenn kein besseres Material geliefert wird aus dem Westen, dann machen es die Ukrainer natürlich mit dem, was da ist. Und wir sind mit diesem halb schrottreifen Auto dann da wirklich gefahren, sind mitten auf der Straße stehen geblieben natürlich und haben es dann nicht geschafft, diese Hilfsgüter dahin zu bringen, wurden dann quasi abgeschleppt und wieder zurückgebracht. Also das war eine eher frustrierende Erfahrung von Hilfe.
Ja, und eine große Erfahrung wird es für dich auch gewesen sein, zu spüren, wie jeder anders umgeht. Also für uns ist es, glaube ich, kaum nachzuvollziehen, wie man leben würde im Krieg. Und Paulina hat dich ein bisschen erschreckt mit dem, was sie gesagt hat, wie sie versucht, diese ganze Situation zu kompensieren.
Ja, sie meinte zu mir, zumindest in den ersten Monaten nach dem Angriff hat sie immer wieder abends sich Online-Videos angeguckt von Militärschlägen, bei denen Russen getötet werden. Und sie hat dabei sowas wie Gerechtigkeit empfunden. Keine Freude, aber irgendwie Gerechtigkeit, weil so viel Emotion da drin steckt. Sie hat viele sehr gute Freunde verloren. Sie macht diese Evakuierungen, wo sie schwer verletzte und tote und amputierte Menschen mitnimmt und kriegt einfach da so viel mit. Da ist so eine Wut und ein Hass, das fand ich sehr interessant, das zu hören. Ich fand es schockierend. Natürlich ist es irgendwie eine Abkehr von Zivilisation. Aber man muss dann sehen, was Leute durchmachen, um eben an diesen Punkt zu kommen. Und das konnte ich in diesem Moment lernen.
Du musstest dich ja manchmal rechtfertigen für dein Buch Couchsurfing in Russland. Du warst 2016 da. Da haben dich Leute schon manchmal gefragt oder darauf angesprochen auf bestimmte Sätze, weil du bist ja auch den Leuten nahe gekommen und hast Freundschaften geschlossen dann.
Genau, ich habe ein Buch geschrieben, 2017 kam es raus, 2016 war die Reise, bin also 3 Monate durch Russland gereist, auch als Couchsurfer, habe dort sehr tolle Sachen mit den Menschen erlebt, war schon damals sehr kritisch, was die Regierung und Propaganda anging. Aber ja, manche Gastgeber haben davon erfahren und gerade Polina, die wir gerade erwähnt haben, und ihr Mann Roman, die haben mich richtig gelöchert in ihrer Küche und haben gefragt, was ich da geschrieben habe, was ich mir dabei gedacht habe. Und ich habe tatsächlich damals in einem relativ humorvollen Ton über viele Dinge geschrieben. Da würde ich manches vermutlich heute anders machen. Das fühlte sich damals angemessen an. Polina meinte, das war auch damals nicht angemessen. Das war schon nach der Annexion der Krim. Es war, wenn man hinschauen wollte, schon völlig klar, was Russland für ein Land ist. Aber viele, inklusive meiner Wenigkeit, haben das vielleicht doch erst im Februar 2022 begriffen, wo sich dieses Land tatsächlich hinentwickelt hat.
Beim Lesen von Couchsurfing in der Ukraine erfährt man wirklich unglaublich viel über Land und Leute und den Ausnahmezustand, der gerade herrscht. Ein paar Eindrücke wollen wir gleich noch vermitteln. Mit unserem Gast Stefan Ort reisen wir heute durch die Ukraine, denn dort hat er ein paar Monate lang das gemacht, was er auch schon im Iran, in Russland, in China und Saudi-Arabien unternommen hat, Couchsurfing. Das Couchsurfen, hast du gesagt, hat sich sehr verändert mit den Jahren. Woran machst du das fest?
Nun, es ist diese Plattform einfach viel größer geworden. Es gibt über 10 Millionen Mitglieder inzwischen, die sich angemeldet haben. Und am Anfang war es eher so eine kleine eingeschworene Gemeinschaft von Travel Freaks. Inzwischen ist es doch sehr groß mit ganz verschiedenen Menschen. Und die Stimmung innerhalb der Community hat sich schon etwas geändert, würde ich sagen. Also es gibt einen etwas weniger freundlichen Ton. Es gibt jetzt eine Jahresgebühr, die man dafür zahlen muss. Entsprechend haben Gäste das Gefühl, dass ihnen eine Unterkunft zusteht, was ja immer noch freiwillig eigentlich darauf basiert, was der Gastgeber will. Also es hat sich nichts so zum Besten entwickelt, muss ich sagen.
Trotzdem hat es funktioniert. In der Ukraine ist das, grenzt es dann auch noch fast an ein Wunder. Deine Freundin Julia, die haben wir nun schon ein paar Mal auftreten lassen, durchs Bild gehen lassen. Und du schreibst ja auch immer wieder über euch. Ich kann mir vorstellen, dass viele Hörer sich die ganze Zeit fragen, wie ihr euch eigentlich kennengelernt habt. Also ich finde Zeit mal eben für eine Julia und Stefan in Love-Geschichte, die ja auch mit dem Couchsurfen in Verbindung steht.
Absolut. Also vor 10 Jahren in Hamburg hat sie mir über Couchsurfing eine Anfrage geschickt, ob ich Lust hätte, ihr ein bisschen die Stadt zu zeigen. Sie kam fürs Studium hierher, hat interessanterweise Friedens- und Sicherheitsstudien, Peace and Conflict Studies, studiert in Hamburg. Und wir haben uns ein paar Mal getroffen, haben uns gut verstanden. Es entwickelte sich eine Freundschaft. Und dann waren wir so clever, dass erst vor 2,5 Jahren, also ein paar Wochen nach Putins Invasion, haben wir dann festgestellt, dass wir eigentlich als Paar zusammengehören. Also fürchterliches Timing nennt man das.
Ja, was unterscheidet eine Pendelbeziehung zwischen Hamburg und Kiew von einer zwischen München und Bremen oder Hannover und Frankfurt?
Das ist natürlich ziemlich verrückt, einfach von der Reisedistanz immer. Also unter 26 Stunden kann man kaum nach Kiew reisen von Hamburg. Entweder man fliegt nach Polen und fährt von da mit dem Zug weiter. Oft habe ich die ganze Strecke auch im Zug gemacht, mal mit Bussen. Es gibt dann also in Przemyśl an der Grenze zur Ukraine gibt es einen Nachtzug, der dann in 8 oder 9 Stunden nach Kiew fährt. Das ist dann recht bequem. Aber bis dahin, also es vergeht immer wahnsinnig viel Zeit. Man könnte quasi eine Fernbeziehung nach Australien haben und hätte die gleiche Reisezeit.
Wahnsinn. Das Auswärtige Amt, das warnt ja nun vor Reisen in die Ukraine. Du tust es trotzdem aus Gründen. Und du hast ja auch eine sehr gefährliche Route nochmal mit dem Reporter Michaljo nach Dnipro unternommen. Dafür hast du erstmal kriegstaugliche Ausrüstung abholen müssen. Und ein Mietwagen und die Verleihfirma, die war ja nicht so begeistert davon, als sie per GPS erfuhr, wo ihr euch eigentlich aufgehalten habt. Wohin hat euch der Weg geführt?
Also wir sind von Dnipro aus dann nach Kostjantynivka gefahren. Das ist so 20 Kilometer vor Bachmut. Da hatten wir sogar einen Gastgeber. Ich konnte kaum glauben, da jemand auch zu finden. Aber ein ganz toller, interessanter Mensch, 57 Jahre alt, Alexander, der dort ausharrt in dem letzten Haus, was ihm quasi noch geblieben ist. Vorher hatte er viele Immobilien, hat ganz viel verloren. Ein wahnsinnig interessanter Typ. Und ja, wir waren in Kramatorsk, wir waren in Lyman und Isium, also in einigen Orten, die schon sehr nah an der Front sind. Und immer wieder hat tatsächlich der Vermieter von Sixt, vom Autovermieter, angerufen und gesagt, wir sollen bitte ganz schnell weg dort. Wir sind zu nah an der Front in Artilleriereichweite der Russen und er sieht das auf seinem GPS. Also ich stelle mir das so vor, der hat da einen Bildschirm, wo dann die Punkte zu sehen sind von den einzelnen Mietwagen und einer wurde immer rot und blinkte und fuhr dann auch noch so komische U-Turns und Kurven. Also das hat ihm, glaube ich, einen ziemlich hohen Puls beschert in mehreren Momenten.
Ja, aber euch erstaunlicherweise nicht. Welche Rolle hat denn Angst bei dir gespielt?
Oh, das kann man so nicht sagen. Also Angst ist in solchen Momenten sehr stark vorhanden und ich bin jetzt kein erfahrener Kriegsreporter und diese Situation, wenn man irgendwelche Detonationen hört, also hofft, dass es Luftverteidigung ist oder Artillerie auf der eigenen ukrainischen Seite, das kann man nicht irgendwie einfach so locker wegstecken und da ganz entspannt irgendwie über die Straßen cruisen. Also das hat mich selber auch schon sehr, sehr mitgenommen immer. Und ich habe natürlich versucht, dann möglichst wenig Zeit in den besonders kritischen Regionen zu verbringen und möglichst schnell wieder rauszukommen, um eben das Risiko möglichst gering zu halten.
Michaljo wollte unbedingt, dass du Lydia kennenlernst. Warum war ihm das so wichtig?
Ja, die hatte er bei einer vorherigen Reise schon getroffen. Lydia ist eine Frau, die in Lyman lebt und das ist eine Stadt, die sehr heftig bombardiert wurde, die teilweise auch okkupiert war, dann zurückerobert wurde. Und sie lebte in dem Moment, als ich sie traf, seit 18 Monaten im eigenen Keller, weil ihre Wohnung im 5. Stock von einer Rakete getroffen wurde, komplett zerstört wurde. Sie ist in den Keller umgezogen und ist aber ein Mensch mit einer so positiven Ausstrahlung, sagt die ganze Zeit, es wird schon alles gut werden und wir machen hier weiter und jeden Tag aufs Neue kriegen wir das schon irgendwie hin. Und das fand ich so faszinierend, weil es auch symbolisch ist für eine Art von Durchhaltewillen und für einen Kampfgeist, den ich ziemlich oft erlebt habe in der Ukraine. Die lassen sich einfach nicht unterkriegen, egal was passiert.
Und haben wir schon gesagt, wie alt sie ist?
85 Jahre alt.
So, sie sieht man auch auf einem Foto. Ich habe, Stefan, beim Lesen deines Buchs wirklich viel gelernt. Ich glaube auch ein bisschen was verstanden. Ich habe es wirklich sehr gerne, also im Sinne von aufmerksam, atemlos gelesen. Aber ein Kapitel musste ich mehr oder weniger zugegebenermaßen überspringen. Das sagt Russland. Ist dir sicher auch nicht so leicht gefallen, die gängigen Äußerungen schlimmster russischer Propaganda nochmal zu dokumentieren.
Ja, gleichzeitig war mir das Kapitel besonders wichtig, weil es mir natürlich ein Anliegen ist, zu zeigen, wo Russland heute steht. Ganz nostalgiefrei muss man hinschauen und sehen, was dort passiert ist in den letzten Jahren, wohin sich dieses Land entwickelt hat. Und man kann das besonders gut tun, indem man russische Fernsehsendungen sich anschaut. Es gibt Übersetzungen davon im Internet. Und das sind Sendungen, die um 20.15 Uhr laufen, zur besten Sendezeit mit sehr vielen Zuschauern in den größten Sendern und mit Erlaubnis der Regierung. Also dort werden Dinge gesagt, die die Regierung so haben will. Und es ist unfassbar, was für ein faschistischer, menschenverachtender Müll dort jeden Tag berichtet wird. Man hält es kaum aus, sich das anzuhören, anzusehen. Aber das hilft, glaube ich, sehr stark, um wirklich zu verstehen, was Russland geworden ist und dass man mit diesem Land keine Geschäftsbeziehungen wieder aufnehmen kann, solange Putin an der Macht ist. Also jede Partei in Deutschland, die das im Parteiprogramm stehen hat, dass wir wieder Öl und Gas von Russland kaufen sollten, die macht sich gemein mit einem Land, in dem solche Dinge sagbar sind, in dem solch eine Stimmung herrscht und das gleichzeitig auch kein verlässlicher Handelspartner ist. Also das ist mir extrem wichtig, dieses Kapitel, dass das auch bei den Lesern ankommt.
Dann lese ich es nochmal, aber ich frage dich an dieser Stelle nicht nach einem Beispiel. Trotzdem, das soll man dann wirklich nachlesen. Um nicht mit ganz so düsteren Eindrücken aus diesem Gespräch zu gehen, vielleicht kannst du uns noch mit einer Zusammenfassung deiner Erlebnisse als Nagelbrett-Yogi etwas erheitern. Warum hast du dich auf 240 Schaschlikspieße gestellt?
Ja, es gab tatsächlich immer wieder Momente, wo man auch mal vergisst, was um einen rum passiert und positive Momente, Ablenkung und ein Gastgeber in Dnipro, ja, der war sehr Yoga begeistert und hatte dieses Nagelbrett zu Hause, was er selbst gebastelt hat aus Schaschlikspießen. Also das muss Wochen gedauert haben, die da einzeln so anzuordnen. Und er sagt, das gibt ihm sehr viel, diese Meditation auf dem Nagelbrett stehen, die Gedanken zu fokussieren und diesen Schmerz irgendwie durch Gedankenkraft loszuwerden. Und das habe ich ein paar Mal probiert. Beim ersten Mal tat es nur fürchterlich weh und war nicht zu ertragen. Aber irgendwie beim vierten oder fünften Versuch habe ich es dann so knapp eine Minute ausgehalten und ein paar Sekunden tatsächlich keinen Schmerz gespürt. Einfach durch Gedanken, die auf was Positives gerichtet waren. Und das war ein sehr interessanter und auch vielleicht symbolischer Moment, weil es so wichtig ist, die Gedanken manchmal auch woanders hinzubringen.
Grüße bitte bei deinem nächsten Kiew-Besuch Julia von uns und vielen Dank für deine Geschichten.
Das mache ich, vielen Dank.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.